Lob und Dank sei unserem Gott, dass wir auch heute Abend wieder hinzutreten dürfen zu dem Strom des Lebens, der da heute noch fließt. Sein Wasser ist klar, es ist rein, so haben wir es gesungen. Ja, es sprudelt noch heute. Wir sind alle dazu eingeladen. Ich glaube gewiss, Gott wird uns reichlich segnen, auch heute Abend. Ich möchte ein Gotteswort lesen vor dem Gebet. Es ist vielleicht ein bisschen sonderbar, aber es ist das Gebet von Salomo, ein Weihgebet. Es wurde mir so groß, ich habe es gelesen, im 2. Chronik 6, vom Vers 12 an. Hier heißt es: Hierauf trat er angesichts der ganzen Gemeinde Israels vor den Altar des Herrn und breitete seine Hände aus. Salomo hatte nämlich eine Kanzel von Kupfer anfertigen und sie mitten auf dem Tempelhofe aufstellen lassen. Sie war 50 Ellen lang, sie war 5 Ellen lang, 5 Ellen breit und 3 Ellen hoch. Auf diese trat er nun, ließ sich angesichts der ganzen Versammlung der Israeliten auf seine Knie nieder, breitete seine Hände gen Himmel aus und betete: Herr, du Gott Israels, kein Gott, weder im Himmel noch auf der Erde ist dir gleich, der du den Bund und die Gnade deinen Knechten bewahrst, die mit ganzem Herzen vor dir wandeln. Du hast deinem Knechte David, meinem Vater, gehalten, was du ihm verheißen hattest. Ja, was du mündlich zugesagt hattest, das hast du tatsächlich erfüllt, wie es heute sichtbar zutage liegt. Und nun, o Herr, Gott Israels, halte deinem Knechte David, meinem Vater, die Verheißung, die du ihm gegeben hast, mit den Worten: Es soll dir nie an einem Nachkommen fehlen, der vor meinem Angesicht auf dem Throne Israels sitze, wofern nur deine Nachkommen auf ihren Weg Acht haben, dass sie nach meinem Gesetz wandeln, wie du vor mir gewandelt bist. Nun also, o Herr, Gott Israels, lass deine Verheißung, die du deinem Knechte David gegeben hast, in Erfüllung gehen. Wie aber sollte Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde Wohnung nehmen? Siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Und doch wende dich zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen. O Herr, mein Gott, dass du hörest auf das Rufen und das Gebet, dass dein Knecht an dich richtet. Lass deine Augen bei Tag und bei Nacht offen stehen über diesem Hause, über der Stätte, von der du verheißen hast, du wollest deinem Namen daselbst wohnen lassen, dass du das Gebet erhörst, welches dein Knecht an dieser Stätte verrichten wird. So erhöre denn das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, so oft sie an dieser Stätte beten werden. Erhöre du es von der Stätte, wo du thronst, vom Himmel her, und wenn du es hörst, so vergib. Wenn sich jemand gegen seinen Nächsten vergeht und man ihm einen Eid auferlegt, den er schwören soll, und er kommt und schwört vor deinem Altar in diesem Hause, so wollest du es vom Himmel her hören und eingreifen und deinen Knecht recht schaffen, indem du dem Schuldigen dadurch vergiltst, dass du sein Tun auf sein Haupt zurückfallen lässt, den Unschuldigen aber dadurch zu seinem Recht verhilfst, dass du ihm zuteil werden lässt nach seiner Gerechtigkeit. Und wenn dein Volk Israel vom Feinde geschlagen wird, weil es sich an dir versündigt hat, sich dann aber bekehrt und deinen Namen bekennt und in diesem Hause zu dir betet und fleht, so wollest du es vom Himmel her hören und deinem Volke Israel die Sünde vergeben und sie in das Land zurückbringen, das du ihnen und ihren Vätern gegeben hast. Wenn der Himmel verschlossen bleibt und kein Regen fällt, weil sie sich an dir versündigt haben, und sie dann an dieser Stätte beten und deinen Namen bekennen und sich von ihrer Sünde abkehren, weil du sie demütigst, so wollest du es im Himmel hören und deinen Knecht und deinem Volke Israel die Sünde vergeben, indem du ihnen den rechten Weg weisest, auf dem sie wandeln sollen, und wollest regnen lassen, fallen lassen auf dein Land, das du deinem Volk zum Erbbesitz gegeben hast. Wenn eine Hungersnot im Lande herrscht, wenn die Pest ausbricht, wenn Getreidebrand oder Vergilben des Getreides, Heuschrecken oder Ungeziefer über das Land kommen, wenn seine Feinde es in einer seiner Ortschaften bedrängen oder sonst irgendeine Plage oder irgendeine Krankheit sie heimsucht, was man alsdann erbittet und erfleht, es geschehe von einem einzelnen Menschen oder von deinem ganzen Volke Israel, wenn ein jeder sich in seinem Gewissen betroffen und von Reue ergriffen fühlt und er seine Hände nach diesem Hause hin ausstreckt, so wollest du es vom Himmel her hören an der Stätte, wo du thronst, und wollest Verzeihung gewähren und einem jeden ganz nach Verdienst vergelten, wie du sein Herz kennst, denn du allein kennst das Herz der Menschenkinder, damit sie sich fürchten und allezeit auf deinen Wegen wandeln, solange sie in dem Lande leben, das du unseren Vätern gegeben hast. Aber auch den Fremdling, der nicht zu deinem Volke Israel gehört, sondern aus fernem Lande um deines großen Namens willen und wegen deiner starken Hand und deines hocherhobenen Armes hergekommen ist und vor diesem Tempel betet, wollest du vom Himmel her hören, von der Stätte her, wo du thronst, und alles das tun, um was der Fremdling dich anruft, auf dass alle Völker der Erde deinen Namen kennenlernen und damit sie dich ebenso fürchten wie dein Volk Israel und damit sie inne werden, dass dies Haus, welches ich erbaut habe, nach deinem Namen genannt ist. Wenn dein Volk gegen seine Feinde in den Krieg zieht, auf dem Wege, den du sie segnen, senden wirst, und sie sich im Gebet zu dir nach dieser Stadt hinwenden, die du erwählt hast, und nach dem Tempel hin, den ich zu ihr Ehren deines Namens erbaut habe, so wollest du ihr Gebet und Flehen vom Himmel her hören und ihnen zu ihrem Recht verhelfen. wenn sie sich an dir versündigt haben, es gibt ja keinen Menschen, der nicht sündigt, und du ihnen zürnst und sie dem Feinde preisgibst, so dass ihre Besieger sie gefangen in ein fernes oder in ein nahes Land wegführen und sie dann in dem Lande, wohin sie in die Gefangenschaft geführt sind, in sich gehen und sich bekehren und dich im Lande ihrer Gefangenschaft mit dem Bekenntnis anrufen: Wir haben gesündigt, wir haben uns vergangen und Gottes und gottlos gehandelt. Wenn sie sich also in dem Lande ihrer Gefangenschaft, wohin man sie geschleppt hat, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dir wieder zuwenden und zu dir beten in der Richtung nach ihrem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben hast, und nach der Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Tempel hin, den ich zum Ehren deines Namens erbaut habe, so wollest du ihr Gebet und Flehen vom Himmel hören und der Stätte, wo du thronst, erhören und ihnen zu ihrem Recht verhelfen und wollest deinem Volke vergelten, was sie gegen dich gesündigt haben. Nun denn, mein Gott, lass doch deine Augen offen stehen und deine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Und nun mache dich auf, Herr, mein Gott, zu deiner Ruhestätte, du selbst und deine machtvolle Lade. Lass deine Priester, Herr, mein Gott, in Heil sich kleiden und deine Frommen sich freuen des Glücks. O Herr, mein Gott, weise deinen Gesalbten nicht ab. Gedenke der Gnadenerweise, die du deinem Knechte David verheißen hast. Bis dahin dieses wunderbare Gebet dieses Gottesmannes. Ich weiß nicht, aber er hat an alles gedacht. Er hat an alles gedacht und hat alles vor das Angesicht Gottes gebracht. Er hat besonders auch der Dinge gedacht, die Gott verheißen hat, dem David, seinem Vater. Und ich glaube, es war für ihn und für das ganze Volk eine sehr große Freude. Denn es war der Tag gekommen, wo sich das erfüllt hat, was Gott geredet hat zu seinem Vater David. Er sagt, jetzt dürfen wir es mit unseren eigenen Augen vor uns sehen. Ist das nicht etwas Wunderbares und Herrliches? Liebe Brüder und Schwestern, die Verheißungen Gottes bleiben bestehen. Und das ist etwas Wunderbares. Sie bleiben bestehen. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden. Doch wer da glaubt, wird finden, Gottes Wort bleibt ewig wahr. Lob und Dank. Und die Verheißungen Gottes bleiben. Ja, er durfte sie in Anspruch nehmen und das ganze Volk, sie alle. Ich glaube nicht, dass er niedergefallen ist, vielleicht wie ein Papst heute niederfällt, sondern er ist gebeugten Herzens niedergefallen. Es kommt immer auf die Einstellung des Herzens an. Man kann sich vielleicht so tun und die Erde küssen wollen oder dies und jenes oder einen Altar küssen. Wisst ihr, das ist doch alles so eine Mache. Wenn man das hört und sieht, wisst ihr, dann kommt einem der Ekel vor. Aber hier war ein Gottesmann gewesen, der da gesehen hat, die Hand des allmächtigen Gottes, der gesehen hat, die Erfüllung dessen, was der Mund Gottes geredet hat, was Gott verheißen hat. Das hat er gesehen, es ward erfüllt in seinen Tagen. Und wir sind so dankbar, teure Brüder und Schwestern, dass auch wir teilhaben dürfen an dieser Herrlichkeit. Und ich möchte sagen, Gott hat auch uns nicht im Stich gelassen, sondern er hat zu uns geredet. Und er ist uns nicht ferne, sondern er ist uns nahe. Und ich denke, wenn wir beten, dann sind es nicht irgendwelche frommen Geschwätze oder etwas Hingelabertes, sondern wir beten aus der Tiefe unserer Herzen, weil wir wissen, wen wir anbeten. Aber wie will ein ungläubiger Mensch, der sich etwas dünkt zu sein, wisst ihr, ein Gebet sprechen? Was es ist, ist nur aufgeschriebene Sache und es wird runtergeleiert in einem, wer weiß welchen Ton. Man will nicht viel darüber sagen. Aber wisst ihr, wir sind in eine Zeit angekommen, wo wirklich das Böse überhand genommen hat. Und es muss alles, auch das ist Erfüllung, liebe Brüder und Schwestern, auch das finden wir in der Schrift, was in unseren Tagen geschieht, was jetzt da ist. Wir finden es im Worte Gottes, es muss sich alles erfüllen. Aber auf der anderen Seite ist das Volk Gottes, die wahren Auserwählten, die Heiligen, die Geliebten, zu denen Gott geredet hat, ja, wie zu einem David und wie zu allen wahren Propheten Gottes. Wir sind so froh und so dankbar, dass wir hier sein dürfen. Wir können der Tat sagen, der Herr hat gesagt, wo zwei oder drei zusammen sind in seinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Nun ja, die Worte lassen sich leicht sagen und sie nehmen sie in den Mund, wir sind mehr als zwei oder drei hier. Nun mag es sein, aber wir sind hier gekommen, um dem Herrn, unseren Gott, unseren Heiland, die Ehre und die Anbetung zu bringen, um ihm zu danken und zu preisen für die Gnade, die uns zuteil geworden ist. Wir können doch in der Tat sagen, was wir empfangen haben. Wir können doch in der Tat sagen, dass Gott uns begegnet ist. Ist das nicht wunderbar? Ja, er ist uns begegnet. Und wisst ihr, er will uns auch heute Abend begegnen. Er will mit uns sein, alle Tage unseres Lebens. Und wir möchten nur sagen, wie hier ein Salomo gebeten hat. Er hat an alles den Herrn erinnert und hat dann gebeten für die Zukunft, was noch kommen wird und was vielleicht hereinbrechen wird. Er hat im Voraus gebeten, wenn etwas kommen wird, dass Gott gnädig sein möchte und sich erbarmen seines Volkes. Ja, als ob dieser Mann schon alles gewusst hat. Er sagte, kein Mensch ist ohne Sünde. Er wusste, kein Mensch ist ohne Sünde. Niemand ist ohne Fehler. Und er wusste, dass er auch Mensch ist. Und so wollen wir zu Gott treten, auch jetzt in dieser Stunde, und wollen ihm danken für seine Gnade. Lasst uns dazu aufstehen. Von ganzem Herzen, auch für diese Gnadenstunde, dass wir wiederum hier stehen dürfen und deiner gedenken, oh Gott, für all das, was du geredet hast, Herr, möchten wir dich preisen und deinen heiligen Namen erheben, du großer Gott. Du lebendiger Gott, du wahrhaftiger Gott, du treuer Gott, wir geben dir allein die Ehre, nicht einen Menschen, nein, dir allein sei die Ehre und die Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja, denn du bist der Herr im Himmel und auf Erden. Du bist der Herr, der die Verheißungen gegeben hat, deinem Knechte David und seinen Nachkommen, hast auch unser nicht vergessen, o Herr. Bis in unseren Tagen, o Herr, wir geben dir die Ehre, Halleluja, preisen deine Gnade, Halleluja, rühmen deinen wunderbaren Namen, Halleluja, wirst weiter mit uns sein, wirst zu uns reden, segne meine Brüder, Herr, segne Bruder Frank, Herr, wenn er dein Wort bringt, segne uns alle, o Gott, Herr, hilf deinem Volke überall, an allen Orten, ist mein inniges Gebet, in Jesu Namen. Amen. Amen.
Amen. Sicherlich erfüllt es unser Herz mit Freude, mit Vertrauen zu unserem Gott, der geantwortet hat. Und mir kam der Gedanke, als Bruder Russ das sechste Kapitel zu Ende gelesen hatte, wie es üblich bei mir ist, muss ich ja etwas weiterlesen. Und da heißt es so wunderbar, als dann Salomo mit seinem Gebet zu Ende war, fuhr Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Tempelhaus. Hätte er nur gebetet, wäre das eigentlich noch offen geblieben, ob Gott auf all die Gedanken und Anliegen eingegangen wäre. Aber Gott ist auf das alles eingegangen, weil er geantwortet hat. Hätte Gott nicht geantwortet, dann säßen wir heute hier und würden uns die Frage stellen, ja, der Salomo hat zwar hier 101 Sache vorgetragen, aber hat Gott gehört, hat er das mit Wohlgefallen angenommen? Die Antwort Gottes lässt dir und mir heute Abend wissen, dass Gott mit Wohlgefallen auf das alles gehört, das er erhört hat und das er geantwortet hat. Das ist das Schönste bei jedem Gebet, wenn Gott antwortet. Nicht der Inhalt, nicht wie lang oder wie kurz. Ich sage immer, wir sollen hier kurz beten und Salomo hat lang gebeten. Aber wenn Gott erhört, dann ist uns alles schon immer recht. Aber wir sehen hier, in welch einer Weise dieser Mann Gottes sein Herz ausgeschüttet hat. Er dachte kaum an sich. Er dachte, wie unser Bruder schon im Gebet erwähnte, an den Fremdling, an das Volk, an die Not, an alles das, was kommen kann. Und soweit wir wissen, hat er wohl nichts ausgelassen. Und hätte er was ausgelassen, dann hätte Gott trotzdem noch daran gedacht. Aber Gott hat ja das Gebet eingegeben. Also war es durch den Heiligen Geist inspiriert. Und das gibt uns Zuversicht und neuen Mut, auch so vor den Herrn zu treten, in der Gewissheit, dass er uns erhört. Salomo hatte ein Opfer dargebracht, ein Brandopfer. Wir wissen, unser Herr hat sich als das Lamm Gottes selbst geopfert. Und wie sollte er mit ihm uns nicht auch alles schenken? Dann heißt es in dem nächsten Vers, sodass die Priester nicht in den Tempel des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn den Tempel erfüllte. Als nun alle Israeliten das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Tempel ausgebreitet sahen, knieten sie, das Angesicht zur Erde geneigt, auf das Steinpflaster nieder, vollzogen die Anbetung und priesen den Herrn, dass er gütig sei und dass seine Gnade ewig wäre. In dieser Antwort, wir sehen, liegt auch wieder ein gewaltiger Inhalt. Sie wussten, was sie Gott in ihrer Antwort schuldig sind. Und zusammengefasst haben sie es darin, sie priesen den Herrn, dass er gütig sei und dass seine Gnade ewig wäre. Diese beiden Dinge blieben ihnen von dem gesamten Gebet übrig. Die Schlussfolgerung oder die Summe der gesamten Gedanken und dessen, was sie ausgedrückt haben, war, dass Gott gütig ist und dass seine Gnade ewig wäre. Nun, ich muss ein wenig lächeln, ob ich will oder nicht, weil ich nur einige Seiten vorher mir einiges heute Abend, ehe ich kam, rot angestrichen habe, wie ihr sehen könnt. Und zwar hat Bruder Russ das Ende gelesen und ich habe mir den Anfang angestrichen. Und das nehme ich so aus der Hand des Herrn, wie es uns geschenkt worden ist. Noch kurz ein Gedanke. In diesem Gebet Salomos hat er einige Male das Wort erwählt gebraucht. Die Stadt, die du erwählt hast. Oder den Ort, den du erwählt hast. Oder das Volk, das du erwählt hast. Hier in 1. Chronik 28, 1. Chronik 28, wurde mir heute Abend vor dem Gottesdienst etwas sehr groß. 1. Chronik 28 von Vers 2. Da erhob sich der König David, in Klammern inmitten der Versammlung, von seinem Sitz und hielt folgende Ansprache: Hört mich an, meine Brüder und mein Volk. Ich hatte selbst die Absicht, für die Lade mit dem Bundesgesetz des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes eine Unterkunftsstätte zu erbauen und hatte schon Vorbereitungen für den Bau getroffen. Aber da sprach Gott zu mir: Du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Nun hat aber der Herr, der Gott Israels, mich aus dem ganzen Hause meines Vaters erwählt, dass ich König für immer über Israel sein soll. Denn Juda hat er zum Fürsten ausersehen und im Stamm Juda das Haus meines Vaters. Und unter den Söhnen meines Vaters bin ich es, an dem er Wohlgefallen gefunden hat, so dass er mich zum König über ganz Israel gemacht hat. Von meinen sämtlichen Söhnen aber, der Herr hat mir ja viele Söhne geschenkt, hat er meinen Sohn Salomo dazu ersehen, auf dem Königsthrone des Herrn über Israel zu sitzen. Dabei hat er zu mir gesagt: Dein Sohn Salomo, der soll mein Haus bauen und meine Vorhöfe, mein Haus und meine Vorhöfe bauen, denn ihn habe ich mir zum Sohn erwählt. Und ich will ihm Vater sein. Bleiben wir doch hier stehen. Wir sehen, was Gott getan hat. Er hat ganz Israel erwählt, in ganz Israel einen Stamm, den Stamm Juda. Er hat das Haus des Vaters David erwählt und in dem Hause einen, der es sein sollte. Dieser Mann, der erwählt war, sagt: Ich hatte viele Söhne, die Gott mir gegeben hat, und darunter hat er wieder einen erwählt. Es geht hier heute Abend um gar nichts anderes als um Erwählung. Als um Erwählung. Wir müssen erkennen, dass bei Gott alle Dinge gemäß seiner Auswahl stattfinden und getroffen werden. Und da kann nicht ein Mensch auch nur das Geringste abändern, hinzufügen oder sagen: Herr, was tust du? Und hier in diesem Worte wird dieselbe Redewendung gebraucht wie in der Verheißung auf Christus, die in Hebräer 1, Vers 5, aber zuerst in 2. Samuel 7, Vers 14, das haben wir ja hier gleich, 2. Samuel 7, Vers 14. Ihr kennt sicher all diese Stellen und besonders auch diese Verheißung, die der Herr hier gegeben hat, in 2. Habe ich das richtig gesagt? 2. Samuel 7, 14, natürlich. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Diese Redewendung haben wir hier in etwa gelesen, der erste Teil hundertprozentig. Es heißt hier: Ich will ihm Vater sein. Dasselbe steht in Hebräer Kapitel 1, Vers 5 geschrieben. Hebräer 1, Vers 5. Wir wissen, die geistlichen Dinge sind hier schon verborgen. Es heißt hier, denn zu welchem von den Engeln hätte Gott jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und ein andermal, ich will ihm Vater sein und er soll für mich Sohn sein oder er soll Sohn sein. Wenn wir zu diesem Wort zurückkommen in 1. Chronik 28, dann heißt es sogar, dass er auf dem Königsthrone des Herrn sitzen soll über Israel. Nicht auf seinem und nicht auf dem Throne Israels, sondern auf dem Königsthron des Herrn. Lass es mich noch einmal lesen. Von meinen sämtlichen Söhnen, Vers 5, von meinen sämtlichen Söhnen aber, der Herr hat mir ja viele Söhne geschenkt, hat er meinen Sohn Salomo dazu ersehen, auf dem Königsthrone des Herrn über Israel zu sitzen. Nicht nur auf dem Throne Davids, sondern auf dem Königsthrone des Herrn. Und wir könnten jetzt in den Hesekiel gehen und vorlesen, dass David sogar König sein wird und dass er herrschen wird und die Verheißung, die gegeben worden ist, und dann später in Jesus Christus, dem Sohne Davids, seine geistliche Erfüllung finden wird. Hier ging es um den Königsthron des Herrn, den er damals unter seinem irdischen Volk Israel auserwählt oder aufgerichtet hatte. Er hat Menschen gehabt, wie ich eben schon sagte, oder die Heilige Schrift hier sagt, er hat das gesamte Volk, die 12 Stämme herausgenommen. Man könnte sagen, er hat sie erwählt. Und dann hat er trotzdem noch eine Auswahl getroffen und hat den Stamm Juda genommen. Und wir haben es hier wohl am letzten Mittwoch schon erwähnt. Im Übrigen war das ein ganz herrliches Wort, das unser Bruder Schmidt las, wo stand Richter 6 wohl mit diesem Gerstenbrot. Ehe ich das vergesse, wir alle, wenn wir einen Traum hätten, dass ein Brot irgendwo in ein Lager hineinfällt, dann würden wir sagen, ach, das bedeutet, dass der Herr uns jetzt kräftig speisen wird, denn ein Brot ist angekommen. Nicht? So würden wir das als Menschen doch sagen. Wir haben ja die Auslegungen schon immer sowieso bereit, die Gedanken fehlen uns ja kaum. Aber ein Brot fällt in das Lager, und es war nicht, um die Menschen zu speisen. Es war, um das Zelt auf den Kopf zu stellen, um den Feinden eine große Angst einzujagen. Und der Mann, der das alles sah oder den Traum hatte, der hat es mit der Angst zu tun bekommen und er sagt zu dem anderen, hör mal her, das bedeutet Unglück über uns und dieser Mann dort, der wird uns alle überwältigen. Ihr könnt es nachlesen. Wir müssen also tatsächlich immer sehr, sehr Acht geben und feststellen, dass Gott alle Dinge mit seiner eigenen Weisheit tut und offenbart. Es gibt keinen Menschen, der da eine Faustregel aufstellen könnte, sagen, das habe ich gesehen, das ist mir offenbart worden, so und so ist es. Es ist nicht, wie du und ich meinen, es ist immer nur so, wie Gott es meint und wie er es offenbart. Seid einmal ganz ehrlich. Wenn von uns jemand käme und sagt, ich habe ein Brot gesehen, das ist so in das Lager hineingefallen. Ach du liebe Zeit, dann können wir uns schon wieder vor Hunger irgendwo hier in dieser Gegend festhalten. Nein, es muss nicht immer so sein. Es muss nicht so sein. Es ist so, wie Gott es haben will. Und es braucht ein zweites Mal nicht genauso zu sein. Es kann ein anderes Mal schon wieder eine ganz andere Bedeutung haben. Nun, zurück zu diesem Wort hier aus 1. Chronik 28. Hier steht geschrieben in dem ersten Vers, den ich las, ist Vers 2, der erste war ziemlich ausgedehnt, und es heißt, da erhob sich der König David von seinem Sitz und hielt folgende Ansprache. Hört mich an, meine Brüder und mein Volk. Ich hatte selbst die Absicht, für die Lade mit dem Bundesgesetz des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes eine Unterkunftsstätte zu erbauen. Wo thront und wo wohnt der Herr? Er spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Hier bei dem Schemel seiner Füße wollte er eine Ruhestatt auf Erden haben, einen Ort, der ist ja nicht überall, obwohl Gott ja alles geschaffen hat, aber er wollte einen besonderen Ort. Und dieser besondere Ort sollte unter dem besonderen Volk gebaut und errichtet werden. Unter dem Volke Gottes sollte eine Stätte Gottes aufgerichtet werden. Da, wo der Herr hintreten kann, da, wo er sich hinstellen kann, da, wo seine Füße zu Hause sein können, da, wo er sich wohlfühlt, eine Stätte für unseren Gott. Und in welchem Zusammenhang steht es geschrieben? Da, wo die Lade des Herrn mit dem Bundesgesetz des Herrn ist, da wird er kommen und da wird er hintreten, da wird er sich offenbaren. Und das hat er gezeigt bei der Einweihung des Tempels, als dort gebetet wurde. Hier sehen wir, bei dem Schemel seiner Füße sollte eine Unterkunftsstätte für Gott gemacht werden, mitten unter seinem Volke. Es steht ja im 5. Mose 4,5 vielleicht, dass Gott unter allen Völkern der Erde ein Volk erwählt hat, hat ihnen gerechte Satzungen und Verordnungen gegeben. Aber das genügte ihm nicht. Er wollte unter diesem Volke sein Heiligtum aufrichten, seine Wohnstätte. Er wollte sich dort offenbaren. Denn was nützt es ihm, ein Volk zu haben, wenn er sich nicht in ihrer Mitte offenbaren kann? Dann nützt das gar nichts. Das Volk Israel wäre nur ein anderes Volk gewesen, wenn nicht Gott sich in übernatürlicher Weise in ihrer Mitte geoffenbart hätte. Dann wäre es nur ein Volk gewesen, ein Stamm oder Stämme, wie alle anderen auch. Ausgezeichnet wurde Gottes Volk dadurch, dass der Herr sich in ihrer Mitte geoffenbart hat. Dort ist die Bundeslade, da ist das Gesetz hingetan worden und Gott hat das Ganze als Schemel seiner Füße angesehen. Da konnte er zur Ruhe kommen. Wenn ich an das Wort Schemel denke, ich weiß nicht, wie viele sich daran erinnern, aber ich kann mich gut daran erinnern, bei uns war es wohl so üblich, dass wenn der Vater von der Landesarbeit müde nach Hause kam, von all der Mühe, dann mussten oder haben wir als Kinder gewusst, dass seine Füße gewaschen, dass ein Schemel irgendwo hingeht. Wir wussten, das gehört einfach abends dazu, dass der Fußschemel dorthin gestellt wird. Es musste ausgeruht werden. Nach getaner Arbeit kam das Ruhen. Gott suchte eine Ruhestätte. Er suchte einen Ort, wo er seine Füße hinlegen konnte oder hinsetzen konnte. Einen Ort, wo er zu Hause ist. Einen Ort, wo man ihm etwas vorbereiten konnte. Einen Ort, wo er sich auch zu Hause fühlte. Unter seinem Volke, unter seinen Kindern, unter seinen Söhnen und Töchtern fühlte er sich wohl. Er hatte das Wort Unterkunftsstätte, eine Unterkunft, ein Zuhause, einen Ort, wo er sein und weilen konnte. Und dann heißt es hier, aber da sprach Gott zu mir, du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Nun hat aber der Herr, der Gott Israels, mich aus dem ganzen Hause meines Vaters erwählt. Und wir kennen die Geschichte. Er war der Letzte. Und wir haben ja ein Sprichwort im Volksmund, was mit dem Letzten geschieht. Aber nicht bei Gott. Bei den Menschen mag unser Sprichwort zutreffen, aber bei Gott nicht. Die Letzten können bei Gott die Ersten sein. Und die Ersten können die Letzten sein. Gott macht alle Dinge, wie er will. Und wir wissen, die Söhne kamen alle. Und der Prophet Gottes hatte schon das Ölfass in seiner Hand. Und er war bereit, den Ersten zu salben und den Zweiten und alle, die noch kamen. Aber immer war seine Hand noch gehalten. Er konnte nicht. Und ich könnte mir vorstellen, als sie alle durchgezogen waren, dass er doch ein wenig enttäuscht gewesen sein mag, vielleicht menschlich gedacht. Und bei sich selbst überlegend, was jetzt? Jetzt sind die Söhne alle vorbeigezogen. Was jetzt? Hab ich nicht aufgepasst? Hat Gott mir nicht sagen, hat Gott mir nicht offenbaren können? Was soll jetzt werden? Und er wendet sich an den Jesse oder Isai, was immer die richtige Bezeichnung ist. Und er sagt, hör mal, hast du nicht noch einen Sohn? Ja, ich habe einen, aber der ist gar nicht hier. Der ist bei den Schäfen. Lass ihn holen. Er wusste, jetzt kann es niemand anders mehr sein. Jetzt braucht überhaupt nicht mehr gewartet zu werden. Das ist er. Und als er hineinkam, da sprach der Herr, das ist der, den ich erwählt habe. Und hier bringt David das zum Ausdruck und sagt, aus dem ganzen Hause meines Vaters hat Gott mich erwählt. Alle waren in dem gleichen Hause, aber die Auswahl traf auf einen. Und er sagt, dass ich König über Israel sein soll. Und dann geht es weiter. Den Juda hat er zum Fürsten ausersehen und im Stamme Juda das Haus meines Vaters. Merkt ihr, wie das weitergeht? Von einem in das andere? Das ganze Volk Israel. In diesem Volk oder in diesen Stämmen einen Stamm. In diesem einen Stamm so viele Familien, eine Familie, dann wieder einen aus der Familie. Erwählung, die wir nicht erklären können, die wir nicht begreifen können. Wir brauchen gar nicht damit anzufangen. Und auch das soll gar keine Anspielung auf irgendetwas sein. Ich möchte mich der Dinge vollkommen enthalten. Aber die menschliche Wahl wäre ganz anders ausgefallen. Ganz anders. Bei den beiden und bei vielen anderen auch. Aber Gott ist nicht ein Mensch. Der sieht nicht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz. Und er sah sogar in Salomo, fast unverständlich, aber er sah in ihm ein Herz, das ihm ergeben war, ein Herz, das an Gott hing, ein Herz, das bereit war, zu tun, was Gott von ihm forderte. Hier hat David durch den Geist die Auserwählung so deutlich gemacht wie in keinem anderen Kapitel von allen denen, die er gesprochen oder die über ihn geschrieben worden sind. Hier ist die Auserwählung am deutlichsten vor unsere Augen gestellt worden. Nicht nach Verdienst, nicht nach Würdigkeit, sondern nach dem Erbarmen Gottes, nach der Vorherbestimmung Gottes, nach seiner Gnadenauswahl, die er getroffen hat. Und es heißt hier so wunderbar: Und unter den Söhnen meines Vaters bin ich es, an dem er Wohlgefallen gefunden. Das Wort Wohlgefallen gefunden. Nehmt doch dieses zu Matthäus 3. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Es war nicht nur ein Sohn, David war nicht nur ein Sohn. Er war ein Sohn, an dem Gott Wohlgefallen gefunden hatte. Salomo war nicht nur ein Sohn, sondern ein Sohn, an dem Gott Wohlgefallen gefunden hatte. Wir haben von Bruder Brenhem sehr deutlich gehört, dass es eine Sache ist, Söhne Gottes zu sein, und eine andere, in die Sohnschaft eingesetzt zu werden, die Einsetzung in die Sohnschaft. Nachdem das Wohlgefallen Gottes auf uns ruht, nicht nur einfach, ja, ich bin ein Sohn Gottes und dann gehen wir hin, sondern Söhne und Töchter Gottes, an denen Gott Wohlgefallen gefunden hat, die er einsetzen kann in die Sohnschaft, die er salben kann mit Heiligem Geist und mit Kraft. Hier ist das Wort auserwählt einige Male genannt worden und dann kommt das Wort Wohlgefallen gefunden habe hinzu. Wohlgefallen an einem Menschen, der so war wie du und ich. Wohlgefallen an der Herzenseinstellung, die er hatte. Und wir würden sogar fragen, was hat Gott bewegt, sogar den Abraham aus Ur in Chaldäa zu holen, von der Gegend des Euphrats. Was hat ihn dazu bewegt? Gott traf die Wahl und hat einen einzelnen Mann dazu genommen und von ihm sind Volksstämme gekommen. Gottes Auswahl. Ich habe dich erwählt. Bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gehen wir doch in unser Land, in unsere Stadt, in unsere Familien. Gott erwählt. Gott zieht heraus. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass er genau weiß, wer dazugehören wird und wer nicht dazugehören wird. Es ist nicht an dir und an mir. Wir wünschten, wie geschrieben steht, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Genauso wissen wir, dass nicht alle gerettet werden und nicht alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber darin sehen wir wieder die Auserwählung. Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir im Unglauben dahingehen und uns fragen, hat er nicht, sondern dass wir wissen, Gott hat. Gott hat uns erwählt. Er hat uns begnadigt. Und wir sollen etwas sein zum Lobpreis seines heiligen Namens. Hier haben wir ein Wort, über das alle nachdenken können. Und wir tun gut daran, wenn wir es in Ehrfurcht vor Gott tun. Hier steht geschrieben in Vers 6, dabei hat er mir gesagt, dein Sohn Salomo, der soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen. Denn ihn habe ich mir zum Sohn erwählt. Ihn habe ich mir zum Sohn erwählt. Gott erwählt, deine und meine Söhne, unsere Söhne, seine Söhne. Gott ist es. Wir können es nicht. Und ich bin überzeugt, David hat nicht eigenmächtig gehandelt. Er hat im Willen Gottes gehandelt, denn Gott hat es bestätigt. Es war nicht David, der sich selbst überlegt hätte und sagte, gut, ich treffe jetzt meine Entscheidung. Es war die Entscheidung Gottes, die er ausgesprochen hatte unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Aber Gott hat diese Entscheidung dann noch einmal sichtbar bestätigt und sagte zu ihm, ich habe ihn mir zum Sohn erwählt und ich will ihm Vater sein. Jetzt hat Gott die Verantwortung übernommen. Er wollte sagen, David, du hast als irdischer Vater alles getan, was du hast tun können. Jetzt habe ich mir deinen Sohn zu meinem Sohn erwählt. Ich will ihm Vater sein. Er soll mir Sohn sein. Und er soll auf meinem Throne, auf dem Königsthron des Herrn, soll er sitzen. Wir können noch weitergehen. Wir können zur Offenbarung Kapitel 3 zum letzten Vers gehen, wo unser Herr gesagt hat, wer da überwindet, wird mit mir auf meinem Throne sitzen, wie ich überwunden habe und mich auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Hier ist ein großes Geheimnis. Hier ist Prophetie in diesem Worte. Wir lesen im Neuen Testament, alle Schrift ist von Gott eingegeben, aber manchmal lesen wir hinweg und wir finden die Eingebung nicht. Wir lesen über die Eingebung hinweg. Aber der Geist Gottes will uns inspirieren, damit wir diese Eingebung finden, dass sie uns geoffenbart wird, dass auch wir Anteil an dem haben. Gott hat Söhne und Töchter erwählt. Und schlussendlich werden sie mit ihm auf seinem Throne sein, wie er, unser Herr, überwunden hat und sich gesetzt auf den Thron des Vaters. So werden alle Überwinder im tausendjährigen Reich mit ihm herrschen und regieren. Darum geht es ja schon in Offenbarung 5. Du bist würdig, denn du hast dich schlachten lassen und hast uns aus allen Völkern, Sprachen und Nationen für Gott erkauft. Und dahinter steht dann dieser schöne Vers. Und sie werden als Könige in Ewigkeit herrschen. Da ist sofort angedeutet und gesagt, wozu sie bestimmt worden sind. Lasst mich lesen, damit ihr es wisst. Ich habe es gerade für den nächsten Rundbrief vor gut einer Stunde niedergeschrieben. Es heißt hier in Offenbarung Kapitel 5, Vers 9 und 10. Und sie sangen ein neues Lied, das da lautete, würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich schlachten lassen und hast für Gott durch dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften erkauft und hast sie für unseren Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden als Könige auf der Erde herrschen. Mit ihm, mit unserem Herrn, auf seinem Throne, hier Salomo, der schon ein Typ auf Christus war und dann weiterhin auf die Gemeinde. Sind wir jetzt mal ganz ehrlich mit uns selber? Gott hat sich auf Erden in Christus geoffenbart, aber seit Pfingsten offenbart er sich doch in der Gemeinde. Er hat sich eine Stätte auf Erden geschaffen. Und wenn er sich nicht in der Gemeinde offenbaren kann, dann frage ich euch, sagt ihr mir, wo er sich offenbaren wird oder offenbaren soll? Gott hat keine andere Möglichkeit, als sich in seiner Gemeinde, die da ist, sein Leib zu offenbaren. Da will er ruhen, denn es steht geschrieben, er wird bei ihnen wohnen und wird ihr Gott sein, sie sollen sein Volk sein. Es soll sein und er will es auch so vollführen und nach seinem Willen tun. Hier heißt es, dein Sohn Salomo, der soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen, denn ihn habe ich mir zum Sohn erwählt. Und ich will ihm ein Vater sein. Und ich will sein Königtum für immer fest gründen. Wenn er so, wie es heute der Fall ist, daran festhält, meine Gebote und Weisungen zu beobachten. Und jetzt kommt's. Als und nun vor den Augen von ganz Israel, der Gemeinde des Herrn. Merkt ihr, worum es geht? Es geht um die Gemeinde des Herrn. In 2. Mose 12, direkt bei dem Auszug, wird das Volk Israel zum ersten Mal Gemeinde genannt. Bis dahin waren es die Kinder Israel, das Volk Israel, aber mit dem Moment der Herausrufung, als das Lamm geschlachtet wurde, war es die Gemeinde. Und hier geht es in ähnlicher Weise. Es heißt hier, und nun, vor den Augen von ganz Israel, und dann der Gemeinde des Herrn und vor den Ohren unseres Gottes, ermahne ich euch, beachtet gewissenhaft alle Gebote des Herrn, eures Gottes, damit ihr im Besitz dieses schönen Landes bleibt und es später euren Nachkommen als Erbe auf ewig hinterlässt. Gott hat eine Bedingung gegeben und seine Verheißung, die darüber hinausging, was damals war, daran geknüpft. Wenn ihr dieses alles beherzigt, beobachtet und zwar gewissenhaft tut, was der Herr, euer Gott, geboten hat, dann sollt ihr im Besitz sein und sogar eure Nachkommen sollen das Erbe ewiglich antreten. Oh, dass Gott neu segnen könnte, dass nicht nur wir, sondern Kinder und Kindeskinder Anteil haben könnten an dem, was Gott getan hat. Steht's nicht so in Apostelgeschichte 2, Vers 38? Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung. Nicht nur denen, die dort gehört, sondern euren Kindern und Kindeskindern, so viele der Herr, euer Gott, berufen wird. Was war es? Der Segen Gottes sollte weiter fließen. Er sollte nicht aufhören mit einer Generation. Er sollte sich übertragen. So war es bei dem Volke Israel. Und so war es auch bei der Gemeinde. Dann gibt er durch den Geist dem Salomo Folgendes mit auf den Weg. Du aber, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit willigem Geiste. Hier sollte dieser Mann den Herrn, seinen Gott, so erkennen, wie David ihn erkannt hatte. So sehen wir, dass wenn Eltern Gott erlebt haben, es nicht genügt. Die Söhne, die Kinder müssen Gott erkennen, müssen ihn genauso erleben. Und lasst mich euch sagen, ich weiß nicht, was mit all den anderen Söhnen Davids war, aber dieser Sohn, den Gott erwählt hatte und als Sohnestatt annahm, der hat ihn auch erkannt. Er hat ihn erkannt. Das Gebet oder diese Bitte ist erhört worden. Du aber, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters. Nicht nur diene ihm, nicht nur baue für ihn, erkenne ihn. Dass er sich dir offenbart, dass du nicht nur von ihm hörst oder redest, dass du ihn erkennst, damit du von ihm erkannt wirst. Auch das ist ein großes Geheimnis. Du aber, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit willigem Geiste. Denn der Herr erforscht alle Herzen und weiß um jeden geheimen Gedanken. Wie hat der Geist Gottes doch in diesem Manne so gesprochen? Wie hat er die Dinge so darlegen können? Und ich musste auch darüber nachdenken, solch ein langes Gebet, wer hat es aufgeschrieben? Wer saß dabei? Oder saß irgendjemand irgendwann irgendwo? Und der Geist Gottes hat ihm all diese Worte Satz für Satz diktiert und gesagt, schreibe auf. Und ich bin überzeugt, nicht ein Satz fehlt und nicht einer ist hinzugefügt worden. Unser Gott wacht über seinem Wort, wenn es ausgesprochen wird, wenn es niedergeschrieben wird, und er wacht weiter, damit es sich erfülle. Er hört nicht auf zu wachen, sondern er wacht darüber beim Aussprechen, beim Niederschreiben und bei der Erfüllung. Und dann beginnt sein Segen zu fließen. Es heißt hier, denn Gott, der Herr, erforscht die Herzen, er weiß um jeden geheimen Gedanken. Das sind so die Gedanken, die man nicht ausspricht. Aber Gott kennt und weiß sie alle. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich für immer verwerfen. So sieh nun wohl zu, denn der Herr hat dich dazu ersehen, ihm ein Haus zum Heiligtum zu erbauen. Mache dich mutig ans Werk. Welch eine Ermahnung, dann wieder Trost, Ermutigung, alles war darin enthalten. Möge Gott uns dieses Wort groß machen. Und wir haben es in dem Einleitungswort schon gehört. Ihr sagt, ja, das Ende ist zu Anfang gelesen worden und der Anfang nachher. Bei Gott ist das alles ganz harmonisch. Er weiß das Ende vor dem Anfang. Er, der den Anfang gab, hat Gnade gegeben in der Zwischenzeit und hat das Ende reich gesegnet. Es wurde ausgeführt, was der Herr gesagt und geboten hatte. Und Gott bekannte sich dazu. Gott antwortete auf das Gebet, das zu ihm emporgeschickt wurde. O, dass du und ich, dass wir so beten könnten, wie dieser Mann gebetet hat. Dann würde es keinen stören, wenn das Gebet genauso lang wird, wie das des Salomo war. Wenn es so vom Geiste Gottes inspiriert und eingegeben wird, dann beten wir alle mit, dass Gott uns doch durch diese Worte segnen, uns vor Augen führen möchte, dass keiner von uns auch nur ein Wort mitreden konnte, dass Gott die Wahl getroffen, dass er die Dinge geordnet hat und dass niemand etwas daran zu ändern vermag. Dieser Mann brachte sein Gebet vor den Herrn, seinen Gott, und schüttete sein Herz aus. Und wie schon vorhin erwähnt wurde von jemand, wer immer es war, nichts ist vergessen worden. An alles hat der Herr durch den Geist erinnert, alles ist gesagt, geschrieben worden, damit jeder, gleich in welcher Lage und zu welcher Zeit und wo man sich befindet, aufschauen kann zum Herrn. Und wir wissen, Bruder Branham hat gesagt, das, was Salomo und für ihn im Natürlichen zutraf, trifft auf Christus im Geistlichen zu. Hier ist überall Prophetie. Er, unser Herr, hat sein eigenes Haus gebaut und sein Haus sind wir. Und in diesem Hause soll das sein, was ihn zu einer Wohnstätte einladet. Zu einem Zuhause soll es werden. Damals kam er in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Heute kommt er zu dir, zu mir. Heute kommt er zu uns. Und er sagt, mein Volk, ich habe euch erwählt, um mein Heiligtum, mein Zuhause, meine Wohnstätte, meine Bundeslade, um mit meinen Füßen in eure Mitte zu treten. Ich habe nicht leere Worte gemacht, ich habe geredet und stehe zu dem, was ich sagte. Ich erfülle mein Wort. Wir wissen, Menschen, und mögen es die Besten sein, mit dem besten Charakter, den es auf Erden gibt, mit den auserlesensten Eigenschaften, die man finden könnte. Der Mensch bleibt Mensch. Aber Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Gott ist wahrhaftig und er hält, was er verspricht. Hier wurden die Anweisungen ausgeführt und am Ende blieb nur noch eins übrig, seine Hände vor Gott auszubreiten, vor der ganzen Gemeinde des Volkes Israel und dem Herrn das Ganze zu weihen, hinzulegen. Er wusste ganz genau, wenn Gott nicht seinen Segen gibt, dann ist das nur ein Haus unter vielen Häusern, ein Volk unter vielen Völkern. Aber wenn Gott seinen Segen gibt, dann ist das ein Haus Gottes, dann ist es ein Volk Gottes, dann ist es eine Gemeinde Gottes. Und das ist es, worum es dem Herrn geht. Es geht ihm nicht nur darum, eine Gemeinde, sondern es sind ja so viele Gemeinden, um eine Gemeinde geht es ihm gar nicht. Es geht ihm um seine Gemeinde, um sein Volk, um sein Heiligtum, um seine Auserwählten, um seine Söhne, um seine Töchter. Und wenn es ihm gelingen könnte, in uns so eine Einstellung zu wirken, wie in diesen Gottesmännern, dann wollten wir zufrieden sein, dass wir mit ganzem Herzen an unserem Herrn hängen und seine Anweisungen ausführen. Wir wissen, wenn wir die ganze Geschichte lesen, es war nicht einfach. Jemand anders ließ sie als König ausrufen, es ging ja alles drunter und drüber. Man würde manchmal meinen, wo Gott redet, da geht alles so schön, da ist überhaupt nichts mehr drum und dran. Gerade da, wir sehen es hier bei Salomo und überall, da wo Gott redet, da wo er bestimmt, da wo er wirkt, da ist alles andere auch. Aber eins ist gewiss, die Seinen, zu denen er geredet hat, sie werden sich irgendwie orientieren können. Sie werden den Weg finden und sie werden vom Geiste Gottes geleitet werden bis in diese Zeit hinein. Anders kann es nicht mehr sein. Diese Bemerkung sei mir noch gestattet. Wenn ihr mich manchmal ein wenig beschwert seht, dann nicht deswegen, weil ich nicht glaube, nur weil alles sehr schwer auf mir ruht. Jeder Bruder, jede Schwester, alle liegen auf meinem Herzen. Ich trage sie in meinem Herzen. Wenn er mich so sieht, dann nicht, weil ich nicht glaube. Ich kann nicht anders als glauben. Ich kann nicht anders, als Gott die Ehre zu geben für das, was er getan hat, an Tausenden und Abertausenden in der ganzen Welt. Ich weiß nicht, wer es war. Ja, am Mittwochabend, irgendjemand, meine ich, hat wohl den Gedanken geäußert. Was hätte uns die gewaltigste Botschaft genutzt, wenn sie irgendwo drüben geblieben wäre? Was hätte es allen Völkern und Nationen genutzt oder geholfen, wenn sie es nicht gehört hätten Gott hat für alles Sorge getroffen. Und ich bin überzeugt, er, der begonnen hat, er wird vollenden. Und seine Herrlichkeit wird herabkommen müssen. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist der Gott, der dem Jakob erschienen ist, der in seinem Israel verwandelte. Er ist der Gott, der die 12 Stämme hervorkommen ließ. Er ist Gott, der den Stamm Juda erwählte. Er war es, der David erwählte. Er war es, der ein Heiligtum auf dieser Erde aufgerichtet hat, unter seinem Volke, das er erwählt hatte. Bis auf den heutigen Tag hat ihm noch niemand sagen brauchen, was er tun soll. Im Gegenteil, er hat es schon längst gewusst. Und er kennt die Zukunft, er weiß alle Wege und er weiß seinen gesamten Plan. Dass wir es nur im Glauben durch den Geist Gottes geoffenbart bekämen, wie er mit uns weitergehen will. Dass dieses nicht das Ende ist, wissen wir alle. Das wissen wir alle. Gott wird mit den Seinen bis ans Ziel vorwärts gehen. Und ich möchte zu denen gehören, die das Ziel erreichen, die ausharren bis ans Ende. Über Höhen und durch Tiefen. Gott hat zu viel an meiner Seele getan, als dass ich auf Menschen hören könnte und vielleicht ablassen. Das sei ferne. Ein Fluch würde mich dann treffen, wenn ich diese herrliche Botschaft des Evangeliums, die herrliche Botschaft der Offenbarung Jesu Christi und diese Dinge nicht verkündigte. Es ist das Gebot der Stunde. Und ich habe es besonders bei meiner letzten Reise gesehen. Meint ihr, es würden sich so viele religiösen Führer einfinden, um einen Mann aus Deutschland zu hören, wenn sie selber etwas zu sagen hätten? Wenn sie selber eine Botschaft hätten oder etwas bringen könnten, würden sie nicht sitzen, um zu hören. Aber es ist eine Tatsache. Sie haben keine Botschaft. Sie haben nichts zu bringen. Aber in aller Demut, lasst uns ruhig sagen, Gott hat uns etwas gegeben. Wir haben etwas zu bringen. Es ist ein kostbares Gotteswort, geoffenbart durch den Heiligen Geist in unserer Zeit. Nicht, um unter den Scheffel gestellt zu werden, sondern auf den Leuchter. Möge Gott dir und mir zeigen, er hat seine Hand auf uns gelegt. Er hat uns erwählt. Er hat uns begnadigt. Er möchte, dass wir ihm dienen und völlig vertrauen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Gelobt und gepriesen sei sein herrlicher Name. Amen.